Deutschlandfunk, 7.05 Uhr, die Presseschau. Kommentiert werden der aktuelle Bericht der Welthungerhilfe sowie das Herbstgutachten führender Wirtschaftsinstitute. Zunächst aber geht es um die anstehenden Koalitionsverhandlungen im Land Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig die schwache CDU wie einen räudigen Hund vom Hof jagt, sagt mindestens so viel über ihren Charakter aus wie über den der SPD. Die Partei hätte nämlich auch im Bund alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit Grünen und Linkspartei eine Koalition zu bilden, wenn die Wähler ihr diese Option ermöglicht hätten. Wie es Kanzlerkandidat Scholz in diesem Fall ergangen wäre, hat an seiner Stadt die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey erfahren. Sie hat in der SPD offenkundig nicht die Macht, ein Regierungsbündnis anzustreben, in dem Platz auch nur für eine einzige Partei der bürgerlichen Mitte wäre, sei es die CDU, sei es die FDP. So muss Giffey gute Miene zu einem Berliner Spiel machen, das für sie böse enden könnte, beobachtet die FAZ. Die Berliner Morgenpost ist folgender Meinung. Nicht einmal 3 Wochen nach ihrem Wahlsieg ist die SPD-Spitzenkandidatin Giffey gescheitert. An ihrer eigenen Partei, an ihrem Co-Vorsitzenden Rai Saleh, an den SPD-Linken um Kevin Kühnert und selbst am regierenden Bürgermeister Michael Müller, der ihr das Leben schwer machte, als er für eine Fortsetzung des rot-grün-roten Bündnisses kämpfte. Giffey wollte eine andere Politik für Berlin, aber sie hat für die SPD-Linken ihre Schuldigkeit getan, indem sie das Rote Rathaus für die Sozialdemokraten erobert hat. Wer auf einen Neuanfang mit Giffey gesetzt hatte, ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Mit der Fortsetzung von Rot-Grün-Rot ist Franziska Giffey geschwächt, bevor sie überhaupt einen Tag als regierende Bürgermeisterin im Amt war, stellt die Berliner Morgenpost klar. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hält fest: Gewiss ist Landespolitik das eine und Bundespolitik etwas anderes. Aber es ist erstaunlich, dass die SPD sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin der Linken den Rettungsring zuwirft. Die hat immerhin in beiden Ländern verloren und fiel in Mecklenburg-Vorpommern unter 10%. Noch erstaunlicher ist, dass die Frauen ihre Präferenz direkt vor der Ampelentscheidung auf Bundesebene publik machen. Das könnte die FDP, die mit einer positiven Entscheidung einen Lagerwechsel vollzöge, in der Furcht bestärken, einem Linksrutsch der Republik die höheren Weihen zu geben. Auch gegenüber dem fast SPD-Kanzler Olaf Scholz sind die Voten der Parteifreundinnen ein ziemlich unfreundlicher Akt, meint die Mitteldeutsche Zeitung. Die Rheinzeitung aus Koblenz notiert: Jetzt will Manuela Schwesig die Segel neu setzen. Damit sendet die Ministerpräsidentin auch ein Zeichen an ihre Partei, gerade in Zeiten, in denen die SPD im Bund über eine Ampel verhandelt. Selbst wenn der Einstieg in Koalitionsverhandlungen mit den realpolitischen Linken in Mecklenburg-Vorpommern mit landeseigenen Besonderheiten begründet wird, signalisiert Schwesig, dass Rot-Rot nicht tot ist. So die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Neue Osnabrücker Zeitung erläutert: Die nächste Bürgermeisterin von Berlin wird geschwächt ins Amt starten. Nach dem bescheidenen Wahlsieg für die SPD in der Hauptstadt war es mit der Beinfreiheit für Kandidatin Franziska Giffey schnell vorbei. Der starke linke Parteiflügel sorgte dafür, dass Giffey die Kraft fehlte, eine von ihr favorisierte Ampel zum Erfolg zu führen. Giffey steht nun bei jenen, die sie wegen ihres bürgerlichen Mittekurses gewählt hatten, als Wortbrecherin da. Sie wird sich entgegen früheren Ankündigungen auch ernsthaft mit dem Volksentscheid für Enteignungen großer Wohnungsgesellschaften auseinandersetzen müssen. Giffey wird damit zur Marionette ihrer Partei. Damit passiert in Berlin, was Gegner der SPD im Wahlkampf immer Olaf Scholz prophezeit hatten, bemerkt die Neue Osnabrücker Zeitung. Themenwechsel. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung blickt auf die Bilanz der Welthungerhilfe. Der neue Bericht der Welthungerhilfe ist dramatisch. Rund 811 Millionen Menschen hungern. 41 Millionen stehen kurz vor einer Hungersnot. Die Ursachen für Nahrungsmittelknappheit sind vielfältig: Konflikte, Kriege, Klimawandel, Konjunktureinbrüche und Corona. Betroffen sind vor allem Entwicklungsländer. Die westliche Wertegemeinschaft muss diese Krisen jetzt angehen, sonst wird die Lage weiter eskalieren und früher oder später auch Europa erreichen. Die Frankfurter Rundschau analysiert: Jeder 10. Mensch auf Erden wird nicht satt. Das ist in einer Welt voller Überfluss ein Skandal. Vom Ziel der Staatengemeinschaft, alles zu tun, um den Hunger bis 2030 zu besiegen, entfernt sich die Menschheit immer mehr. Es mangelt an ambitioniertem politischen Handeln, um das Versprechen einzulösen. Zu den Haupttreibern der Ernährungskrise zählen Kriege und Konflikte. Deshalb braucht es mehr glaubwürdige Diplomatie, vermittelnde Interventionen und Prävention, müssen Institutionen und die Vereinten Nationen gestärkt statt geschwächt werden. Mehr Verantwortung müssten die Reichen auch klimapolitisch zeigen. Die Industrienationen vor allem haben den Planeten mit ihren CO2-Emissionen aufgeheizt. Viel mehr Geld braucht es deshalb, um die Ärmsten bei der Anpassung an die Folgen zu unterstützen, resilientere Ernährungssysteme zu schaffen, Erträge zu steigern. Unterstreicht die Frankfurter Rundschau. Die Augsburger Allgemeine erklärt: Für eine Menschheit, deren reichste Vertreter zum Vergnügen ins All fliegen, ist es eine Schande, dass es bei Abermillionen nicht einmal für eine Handvoll Reis oder eine Schale Bohnenmus am Tag reicht. Dabei kann die Erde ihre Bewohner nachweislich ernähren. Den Hunger zu beenden wäre möglich, würde nur einen Bruchteil etwa der weltweiten Rüstungsausgaben kosten. Doch es fehlt am politischen Willen. Nun zur Konjunkturprognose. Der Tagesspiegel führt aus: Die Zwischentöne dieses Konjunkturgutachtens waren nicht zu überhören. Vokabeln wie sinkende Erwerbsbevölkerung, wenige Prozentpunkte höhere Inflationserwartung oder kleinerer Verteilungsspielraum gehen weit über die Prognose für dieses und das kommende Jahr hinaus. Sie zeichnen das Bild einer Volkswirtschaft mit sinkendem Wachstumspotenzial und heftigen Verteilungskonflikten. Für die nächste Bundesregierung sind das schlechte Nachrichten. Denn anders als in den vergangenen 10 Jahren gibt es kaum noch Reserven für zusätzliches Wachstum. Nach der Finanzkrise halfen die niedrigen Zinsen, die sind jetzt schon unter Null, sodass sie keinen zusätzlichen Wachstumsschub bringen, gibt der Tagesspiegel aus Berlin zu bedenken. In der Badischen Zeitung ist zu lesen: Die Auswirkungen von etwas Neuem kann man nur schwer voraussagen, weil es an Erfahrung fehlt. Die Corona-Pandemie kam unerwartet und stellte die Betroffenen vor Herausforderungen, die sie nicht kannten. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass die Ökonomen, sei es beim Internationalen Währungsfonds oder bei deutschen Forschungsinstituten, nun ihre Wachstumsprognosen zurücknehmen. Die Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität ist schwieriger als gedacht. Viel wichtiger als die geschrumpften Konjunkturaussichten ist aber die andere Botschaft der Forschungsinstitute: Der Kampf gegen den Klimawandel kostet eine Menge Geld, das an anderer Stelle nicht ausgegeben werden kann, merkt die Badische Zeitung aus Freiburg an. Keine Angst vor der Inflation, titelt die Rheinische Post aus Düsseldorf. Bei diesem Thema sind die Deutschen empfindlich bis hysterisch, fast so, als hätten sie alle die Inflation von 1923 noch persönlich mitgemacht. Doch es besteht kein Anlass zur Sorge, wie das Herbstgutachten unterstreicht. Ein großer Teil der aktuellen Preissteigerung resultiert daraus, dass die Regierung vor einem Jahr die Mehrwertsteuer gesenkt hat und die Preise nun die Rückkehr zu alten Sätzen spiegeln. Mit dieser Stimme aus der Rheinischen Post endet die Presseschau. Redaktion Tobias Zien, Sprecher Jan Kämmerer.